Jener uralte Streit reichte mindestens bis ins 19. Jahrhundert zurück, genauer gesagt bis 1840, als der schottische Historiker Thomas Carlyle schrieb: In allen Epochen der Weltgeschichte werden wir finden, dass der große Mann der unentbehrliche Retter seiner Epoche gewesen ist. Der Funke, ohne den das Material niemals gebrannt haben würde. Die Ansicht, dass große Einzelpersonen die hauptsächlichen Triebkräfte der Geschichte seien, war damals weit verbreitet. Das Pantheon in Paris, das im 18. Jahrhundert erbaut worden war, um die sterblichen Überreste der bedeutendsten Politiker, Philosophen und Generäle des Landes in sich aufzunehmen, enthält auch Marmorstatuen von Voltaire, Rousseau und Napoleon, die auf einem Giebel hoch über 22 gewaltig aufragenden Säulen mit korinthischen Kapitellen aufgestellt sind. Vom Boden aus ist die monumentale Inschrift gut zu lesen, die dort oben tief in den Stein gegraben ist. Au grand homme la patrie reconnaissante. Den großen Männern widmet dies das dankbare Vaterland. Eine ausschließliche Betonung der Taten und Gedanken einzelner Menschen bei der Bewertung eines so breiten Spektrums menschlichen Denkens und Handelns, das ja unter anderem auch von wirtschaftlichen und politischen Kräften beeinflusst wurde, ist gewiss unangebracht. Viele mögen auch nicht in der Lage sein, über die ausschließliche Nennung von Männern hinwegzusehen, die Frauen hier ausschließt. Aber warum sollten wir nicht imstande sein, uns vom Sexismus und dem Kirchturmdenken vergangener Tage zu distanzieren, ohne zugleich jeglichen Sinn für das Heroische über Bord zu werfen? Unsere gesamtkulturelle Abkehr von dieser Denkweise, von der Verehrung großer Führungspersönlichkeiten, ist Symptom und Ursache unserer gegenwärtigen Lage zugleich. Wir sind nicht nur die Führer leid, sondern auch die Führung an sich, sind, was das Geführtwerden angeht, skeptisch geworden. Für die meisten Menschen ist das Heroische inzwischen dagelandet, wo alles Mythologische schon länger liegt. In der Rumpelkammer der Vergangenheit, von der wir uns einreden, dass ihr Inhalt untrennbar mit einer Geschichte von Unterdrückung und Eroberung verwoben sei. Der Wegfall des Interesses an der alten Denkweise, so engstirnig und fehlerbehaftet sie auch war, fiel dabei mit einem allgemein schwindenden Interesse an Konzepten wie Charakter oder Tugend zusammen, die sich scheinbar nicht definieren ließen, weil sie sich nicht auf den psychologischen und moralischen Materialismus der Moderne reduzieren ließen. Unser Fehler war es nun, dass wir, anstatt uns lediglich von Bigotterie und Engstirnigkeit loszusagen, alle anderen Aspekte des Heroischen zugleich über Bord geworfen haben. Das wesentliche Versagen der gegenwärtigen Linken hat darin bestanden, dass sie sich selbst die Möglichkeit genommen hat, über eine nationale Identität zu sprechen. Eine Identität, die losgelöst ist von allen Blut- und Bodenbegriffen einer völkischen, ethnischen Zugehörigkeit. Die politische Linke, in Europa sowohl als auch in den Vereinigten Staaten, hat sich schon vor Jahrzehnten selbst gelähmt und gefesselt und selbst ihre Verfechter daran gehindert, überhaupt eine entschiedene und offene Diskussion über die nationale Identität zu führen. Eine Identität, die zwar in Beziehung zu kulturspezifischen historischen Vorläufen stehen mag, sich über diese aber längst erhoben hat und alle einschließen kann, die bereit sind, sich ihr anzuschließen. Tatsächlich hat sich eine ganze Generation von Intellektuellen und Schriftstellern geweigert, sich mit der Betrachtung der gefühlten Nation und ihrer Grenzen, Andersens erfundener Nation, überhaupt abzugeben. Richard Sennett, der an der London School of Economics Soziologie lehrt, hat gemeint, es sei vielleicht möglich, Wege des gemeinsamen Handelns zu finden, ohne dabei auf das zurückzugreifen, was Sennett in einem Beitrag für die New York Times als das Übel einer gemeinsamen nationalen Identität bezeichnet. Und auch die politische Philosophin Martha Nussbaum hat den patriotischen Stolz als moralisch gefährlich gegeißelt und darauf gedrängt, dass unsere primäre Loyalität der Gemeinschaft von Menschen auf der ganzen Welt gelten solle. Beide Positionen, Sennetts wie Nussbaums, ließen sich im Wesentlichen als postnational beschreiben. Dieser Schritt in Richtung einer Abschaffung der Nation als solcher war jedoch unklug und kam viel zu früh. Nur hat die Linke diesen Fehler allzu lange nicht erkannt.